Heute Podcast mit Pascal Jestedt und Robert Nägel. KMO, Kegel Manager Online, darum soll es heute gehen. Und etwas, das in dem Zusammenhang entstanden ist. Ihr beide wart Teil des Ganzen. Was kommt dir zuerst in den Kopf, Pascal, wenn du an den KMO denkst?
Viele schlaflose Nächte. 6 Uhr morgens aufstehen und schöne, wunderbare Treffen mit anderen Kegelkollegen aus Deutschland, die sich dadurch ergeben haben.
Und dir, Robert?
Natürlich auch die Treffen und die Freundschaften mit Keglern aus Deutschland, die man wahrscheinlich sonst nicht hätte kennengelernt. Und natürlich auch im Spiel selbst Fabelergebnisse, wo Spieler plötzlich an die 1200 spielen konnten bei 200 Wurf oder die Mannschaft 6600 gespielt hat, was völlig utopisch war und nicht zu vergleichen mit Ergebnissen, die gleichzeitig noch in echt gespielt wurden.
Die Hörerinnen und Hörer, hallo draußen, ihr habt es gehört, es geht um mehr als nur den reinen Kegelmanager, es geht um Freundschaften, die entstanden sind, um ein Team, das um den Kegelmanager Online, also einem der Vorgänger des Fantasy Nine Pin Managers, in dem ich, über den ich mit Christopher Wittke in einer Episode vorher schon gesprochen habe. Darüber sprechen wir heute natürlich auch über die eigenen Karrieren von Robert und Pascal, die beide bei Olympia Mehrfelden spielen. Also starten wir rein in den Podcast Neuner in Serie.
Neuner in Serie. Der erste Kegel-Podcast mit Sebastian Ruska.
Robert, spielst du den aktuellen Kegelmanager Fantasy 9 Pin?
Da wird gleich gelacht. Wir haben auch eine Liga zusammen mit ein paar aus Mehrfelden. Ob man das Spielen nennen kann, ist die eine Frage. Es läuft bei mir unrund. Aber ich bin dabei und ich habe Spaß dran. Und ich glaube, meine ungarische Mannschaft ist besser als die deutsche. Aber natürlich bin ich da dabei.
Jetzt muss ich nachfragen. Wir kommen gleich zu dir, Pascal. Aber was ist denn der Grund, warum es unrund läuft?
Ich habe viel auf den Herrn Seitz aus Schwabsberg gesetzt, der aber sich dann ein paar Spiele doch entschlossen hat, dass er selber nicht kegelt und die 6 Leute irgendwie die 5 um ihn herum auskegeln, die dann spielen dürfen oder wie auch immer das damals gedacht war. Auf jeden Fall, er war mein Kapitän und der zählt ja dann doppelt und leider hat er halt gar nicht gekegelt und das, aber da habe ich als Manager schon die Reißleine gezogen. Der ist entlassen oder beziehungsweise getauscht. Das hat mich reingeritten und da komme ich irgendwie nicht mehr raus.
Und wie läuft es bei dir, Pascal?
Bei mir läuft es sehr gut sogar. Also ich bin ja mit Robert in dieser Liga drin und ich habe zum Glück, obwohl ich ihn sehr schätze und auch mit ihm befreundet bin, den Fabi Seitz ebenfalls als Kapitän gehabt und habe ihn dann relativ kurzfristig entlassen und habe einen sehr guten Nachfolger für ihn gefunden, der das auch sehr gut macht. Und ich habe den Daniel, den Bart, momentan als Kapitän drin, den finde ich auch, spielt eine richtig gute Saison. Jetzt am Wochenende habe ich den aber mal getauscht und habe auch einen alten Kollegen von mir als Kapitän genommen, Frederik Köll, den ich auch schon sehr lange kenne. Und freue ich mich auch für ihn, dass er solche Riesenzahlen momentan spielt. Und ich glaube, ich bin auf Platz 23, Robert Raas, oder? Von allen. Und da bin ich. Wir haben sogar noch einen in der Truppe drin, der ist sogar nochmal 2 Plätze vor mir. Und ich finde, das ist schon ganz okay.
Das klingt auf jeden Fall nach Strategien, die ihr da verfolgt. Wer sich jetzt fragt, wo wir sprechen, dem empfehle ich die Episode, in der ich mit Christopher Wittke drüber gesprochen habe, der auch nochmal erklärt, wie das Ganze funktioniert. Wir haben kurz vor dem Start der Transferphase gesprochen und die beiden haben es schon gesagt, Kapitäne zählen doppelt und wenn man die dann nicht richtig auswählt oder die eben nicht spielen, dann kann man ganz schnell ein paar Plätze einbüßen. Jetzt spreche ich mit euch als Zweitligisten, als gute Zweitligisten und als Spieler, die letztes Jahr erste Liga gespielt haben. Nicht hätten, ihr habt es gespielt, aber hättet ihr euch selber aufgestellt?
Schöne Frage und wir haben jetzt auch natürlich in der laufenden Saison, wo es bei uns ganz gut läuft, aber bis zum Saisonende es ja noch ein bisschen ist, schon drüber geredet. Immer viele dumme Sprüche natürlich, dass man eine Mannschaft um sich selber aufbaut und wie auch immer und Spieler, Trainer, Manager, wie auch immer, ob man es am Ende, wenn man es irgendwann vielleicht mal machen kann, macht, ist die andere Frage. Irgendwo ne, im Kegeln entscheidet sich viel im Kopf und wenn man sich dann irgendwo da selber noch so eine Hürde setzt, weil man selber sich in der Mannschaft haben will, weil's lustig ist oder wie auch immer, ob man das dann am Ende macht, ist die andere Frage. Ne? Das, wenn man da irgendwie dabei sein sollte, auf jeden Fall ein Spieler aus der eigenen Mannschaft mit ins eigene virtuelle Team kommen kann, das wahrscheinlich auf jeden Fall, ob man es selber ist und danach noch als Kapitän, würde ich jetzt stark bezweifeln.
Wie sieht es bei dir aus, Pascal?
Nee, also ich möchte mich da auch selber, wie Robert schon sagt, gar nicht aufstellen wollen, weil du das vielleicht ja dann auch nochmal irgendwann von den anderen aufs Brot geschmiert bekommst oder darüber nachdenkst. Das würde ich gar nicht machen. Ich meine, man kann ja aus einer Mannschaft sowieso immer nur zwei nehmen. Da gibt es bei uns in Befällen zwei andere, die ich dann wahrscheinlich eher nehmen würde. Dann kann ich mich ja zum Glück schon gar nicht selber nehmen.
Okay. Ihr habt deine große Vergangenheit auf der Kegelbahn. Pascal, ich sehe es mir nach, du ein paar Jahre mehr als Robert. Wir haben gerade im Vorfeld auch schon gesprochen über Vergangenheiten, als du noch Regionalliga gespielt hast. Aber ihr habt auch eine große Kegelmanager-Vergangenheit online. Ihr habt es damals nächtelang gespielt, früh aufgestanden. Wo erinnerst du dich denn so an deine Anfangszeit, als es anfing? Warst du sofort dem Kegelmanager online im KMO verfallen, Pascal?
Oh, ich glaube, wenn ich es jetzt noch so ein bisschen hinbekomme, ja, ich habe damals eine Mannschaft angemeldet gehabt, habe da auch mit Robert schon viel Kontakt gehabt. Wir waren seit 2007, 2008 befreundet, das war ja dann erst später und haben dann ja auch immer wirklich, ich habe ja noch in Befelden gespielt zu dem Zeitpunkt, und haben wir dann irgendwann mal so aus Spaß gesagt, komm, wir stellen auch eine Mannschaft zusammen. Also zu zweit haben wir dann auch noch eine Mannschaft geführt und irgendwie hast du dann da immer so ein Gesprächsthema gehabt, damals noch so über ICQ, weiß ich noch, Robert, ne? die ersten Tage hat es so langsam angefangen, da hast du auch gemerkt von vielen, wo auch so drüber gesprochen haben, da hat es irgendwann mal so einen Reiz gemacht. Das hat dann irgendwie so, dann hast du ja irgendwann mehrere Teams gehabt und was weiß ich alles. Und also ich war dann relativ schnell Feuer und Flamme und einfach, dass da halt auch andere echte Manager so dabei waren und da auch das Forum dazu gemacht wurde, so eine richtige Community entstanden ist, das war schon toll.
Und wie viel Zeit hattest du damals investiert, Robert?
In Zeit kann man schwer messen, was da dann am Tag reingesteckt wurde, weil man hat, also die Mannschaft wurde ja an sich nicht zwingend besser, wenn man viel Zeit am Tag darin verbracht hat, sondern zwar eher, dass man wirklich jeden Tag rein ist und neue Spieler, die auf den Transfermarkt gekommen sind, zu einem bestimmten Zeitpunkt kaufen konnte. Aber natürlich, da ist schon einiges an Zeit reingeflossen und ich glaube, das waren dann auch teilweise mehr so die Gespräche, wie Pascal schon sagt, eine ganz andere Zeit über ICQ, dass man hin und her geschrieben hat und welchen Spieler man trainiert, weil die ein bestimmtes Potenzial hatten und was vielleicht andere Manager, die man aus seiner Liga dann zufällig kannte, weil man ja auch gegen echte Menschen also echte Gegner gespielt hat, was die machen könnten, wie die sich entwickeln könnten. Also ich glaube so, das Drumherum war einfach viel, viel mehr Zeit, was man reingesteckt hat, als dann das, ich sag mal, das Rumgeklicker am Computer, wo man dann wirklich seine Mannschaft mal aufgestellt hat und der Tag dann irgendwann abgeschlossen war.
Jetzt habe ich es damals auch gespielt. Das war, glaube ich, 2009 bis 2011, also nur 2 Jahre. Ich habe auch online noch ein paar Screenshots gefunden. Kegelmanager.de, also den Nachfolger-Manager, gab es mal kurz in die Richtung. Wer von euch beiden kann noch mal kurz erklären, wie das damals lief? Was konnte man machen? War ein Tag ein normaler Tag? Wie lief das damals ab im Spiel, im Kegelmanager online? Wer kriegt das zusammen von euch beiden?
Ich glaube, sollte Robert erstmal anfangen.
Ja, und du ergänzt dann genau. Wie viele Spieler in der Mannschaft jetzt komplett drinne waren, weiß ich nicht, ob das 8 oder 10 waren. Ich denke, eins von beidem wird es gewesen sein. 6 Stück konnte man natürlich nur aufstellen. Man hat eine Mannschaft gehabt, Spieler hatten eine Zahl, die sie zu Hause spielen konnten, eine Zahl, die sie auswärts spielen konnten, die konnte man verbessern. bis zu einem gewissen Wert. Die alle Spieler hatten dann Potenzial, wo sie hinkommen konnten. Und natürlich war es ganz wichtig, dass Spieler auf den Transfermarkt gekommen sind, die vielleicht ein höheres Potenzial hatten als die aktuelle Mannschaft, mit denen man sich dann eben weiter verbessern konnte, weil irgendwo das Ziel war ja Pokal, Einzelmeisterschaft und in der Liga aufzusteigen oder möglichst weit zu kommen. Da war schon Wahnsinn. Oder ganz, ganz wichtig war, den Helikopter zu kriegen, damit man zu Auswärtsspielen fahren konnte und die Spieler entspannt waren.
Ja, ich glaube, es waren 10, weil jede Mannschaft, es wurde ja immer über 4 Bahnen quasi gespielt, virtuell. Und du hattest ja immer Start-, Mittel- und Schlussspieler. Und zum Beispiel ein Startspieler konnte nicht hinten spielen, da war er viel schlechter. Und ich glaube, es waren 4 Ersatzleute und dann hast du dir das halt immer so zusammen reimen müssen, dass du halt von jedem wenigstens einen Ersatz hattest oder so. Und jeden Tag war immer so ein Ereignis, das deine Mannschaft getroffen hat. Und da kann ich mich auch erinnern, dass im Forum immer ein großer Aufschrei von den gleichen Leuten war. Warum ist meine Mannschaft schon wieder außer Form und was weiß ich alles? Das war dann eigentlich schon immer ganz witzig. Man hat sich ja immer ungerecht behandelt gefühlt, wenn es einen immer getroffen hat.
Ja, das vage kann ich mich daran auch noch erinnern. Es gab Ausrüstung, Helikopter, Reisebus, solche Geschichten, Kegelhalle. Und wenn ich jetzt richtig liege, ist es ja auch immer schlechter geworden. Also man musste dann auch immer investieren in die Kegelhalle, um dort wieder entsprechende positives Umfeld zu schaffen. Und das hat sich, glaube ich, auch auf die Ergebnisse ausgewirkt. Oder liege ich da jetzt falsch?
Ja. Definitiv. Und ich weiß nicht, wo dann deine Fragen weiterhin kommen. Da gab es ja dann auch kleine Fehlerchen im Spiel, wo die Leute dann gemerkt haben, dass man diverse Bugs ausnutzen kann, um Kosten zu sparen, aber dennoch seine Halle oder die Ausrüstung oder eben das Fahrzeug ja am höchsten Wert zu halten, wo man am meisten davon profitieren kann. Also da musste schon immer Geld eigentlich reingesteckt werden, damit alles bei, ich sag mal, 100% geblieben ist und der Mannschaft den größtmöglichen Nutzen gebracht hat.
Was waren das für Bugs?
Der Hubschrauber.
Ja, den konnten, glaube ich, Leute kostenlos reparieren und andere haben Unsummen an Geld reingesteckt, was dann natürlich für die Mannschaft gefehlt hat.
Ja, ich habe ihn gar nicht gekauft, weil die Reparatur immer so teuer war, dachte ich. Und dann irgendwann habe ich dann mitbekommen, dass da ein Fehler drin ist und dass der keine Reparatur kostet. Ja, und deswegen bin ich lieber zu den Auswärtsspielen weiterhin mit dem Fahrrad gefahren.
So wie heute auch noch.
Ja, genau. Echt? Jetzt. Ja, heute auch noch?
Deswegen bin ich auf der ersten Bahn ja manchmal nicht so gut, weil ich ausgepowert zum Spiel komme. Das verstehen manche Leute auch nicht.
Aber du spielst doch meistens Schluss. Also
ja, aber die erste Bahn
reicht es nicht.
War dann manchmal nicht so. Aber das ist halt, wenn du 145 Kilometer mit dem Fahrrad zum Heimspiel fährst, musst du erstmal einen Schluck trinken und dich regenerieren. Aber da ich ein bisschen länger gebraucht habe bei dem Wetter, ja.
Vielleicht hattet ihr einfach keinen guten Draht. Also wenn ihr keinen Bug nutzen konntet, vielleicht hattet ihr keinen guten Draht zum Entwickler. Spotty war der, der immer wieder auch mir geschrieben wurde. Ich hatte im Sommer, als es klar war, dass es einen neuen Manager geben wird, dass die Ankündigung eben, dass die ungarische Variante auch in die deutsche Liga kommt, wurde mir mal Spotty geschrieben. Ich habe da mit Stefan Körber geschrieben, den ihr beiden, glaube ich, auch sehr gut kennt, der auch Teil der Community war. Spotty hat das Ganze damals entwickelt. Ich gehe davon aus, ohne es zu wissen, extrem viel Arbeit reingesteckt, dass das so wird, wie es letzten Endes war. Kanntet ihr ihn?
Ja,
vorher
haben
nein.
Wir mal kennengelernt. Ja, genau.
Ja, genau. Also vorher nicht, aber als wir dann angefangen haben, durch die aktive Community aus dem Forum oder dann auch später bei Facebook, was dann zu dem Zeitpunkt ja erst irgendwie hochkam oder dann auch wirklich genutzt wurde, bei uns in Deutschland zumindest. Ich denke mal, in Amerika wird es schon länger, aber egal. Er war dann auch bei einem der Spiele mit dabei, wenn nicht sogar bei dem ersten.
Mhm. Und wir haben mit der Fan mal ein Vorbereiterspiel dort gemacht. Also kann dort? Ich auch dran erinnern. In Ockenheim hat er damals gespielt. Und ich glaube, das hat dann der Holger irgendwann besorgt, also irgendwie geregelt gehabt mit Mehrfelden, waren wir dann mal in Ockenheim zum entweder Pokalspiel oder Vorbereitungsspiel irgendwie mal dort. Da war er auch dort.
Wie ist denn dann sein richtiger Name? Oder ist das Zeugenschutzprogramm?
Ich denke nicht. Jörg Kreusel.
Jörg Kreusel, okay. Facebook gibt es in Deutschland seit 2008. Also das gab es damals schon, kam aber auf. Ich habe es gerade mal parallel gegoogelt. Aber es soll ja nicht um Facebook gehen. Die Kegel-Community, dieses Forum. Etwas, wo ihr euch ausgetauscht habt über Bugs, über das, was ihr alles so geleistet habt, was man so machen konnte. Aber es hat sich auch draus was ergeben. Wie fing das damals an, Pascal, dass ihr euch auch offline trefft?
Boah, das war übers Forum, dass halt einfach mal die Idee kam, warum wir uns denn nicht mal so eine richtige Mannschaft zusammenstellen sollten und dann halt auch vielleicht einfach mal gegen andere Mannschaften spielen, so wie es dann damals beim ersten Treffen in Ladenburg war. Dann hat man halt noch einen gesucht, der dann die Leute ein bisschen zusammenfindet und das wurde tatsächlich dann ich. Also das war schon eine Ehre.
Kegelmanager.
Ja, genau. Also der Stefan Körber, mittlerweile ein guter Freund von mir auch, der hat dann immer Bundespasi gesagt, so aus Spaß halt, ne? Und ja, dann haben wir dann irgendwann mal natürlich auch alle ein bisschen zusammen organisiert, mit einer Mannschaft dann in Ladenburg gespielt. Und da kamen halt die Leute entweder aus, ich glaube, Thüringen, Mannheimer Ecke natürlich, Felden. Ein alter Freund von mir, der Stefan Moritz, war dabei, der hat damals noch in Bockenheim gespielt. Also es war schon ganz witzig.
Kriegt ihr die Namen noch zusammen, wer alles neben euch dabei war?
Also beim ersten Mal war der Stefan Körber noch nicht dabei, glaube ich. Und der Stefan Klose, die konnten nicht. Das war sein Schwager mittlerweile. Die war ja dann, also so kommt es dann irgendwann, die waren beim zweiten Treffen dabei. Also beim ersten war der Sascha Jörges dabei, der Holger Liebold, Philipp Wagner, Heribert Friedmann, der hat dann das Spiel in Ladenburg organisiert, Robert und ich, Stefan Moritz, an die kann ich mich jetzt gerade erinnern.
Michael Kienert, einer von den talentfreien Keglern. Genau. Hast du den Philipp Wagner schon mit dabei?
Ja, den habe ich schon gesagt. Ja.
Ich hab nämlich das Foto offen von dem Spiel dort. Bekomme dabei aber auch Ulrich Emmerich.
Stimmt, der Uli.
Aber ansonsten bekomme ich es dann auch von den Gesichtern leider nicht mehr weiter zusammen. Da waren natürlich auch je nach Region halt Leute auch nur einmal mit dabei. Ja, liegt ja dann auch teilweise ein bisschen was zwischen den Orten, wo wir gespielt haben.
Wann hat es damals angefangen? Also in welchem Jahr befinden wir uns gerade?
Das war 2009.
2009 direkt, also ja, quasi fast mit Start, nicht viel Zeit zwischen Kegelmanagern und...
Ich glaube, im März ging der Kegelmanager los und im Sommer, ich war nämlich gerade im Urlaub in den Bergen mit meiner damaligen Freundin und bin dann auf dem Rückweg über Mannheim gefahren. Kann ich mich noch relativ gut dran erinnern. Es war so August, schätze ich.
Und ihr habt euch einfach geschrieben, habt gesagt, lasst mal zusammen spielen. Ihr wart dann mehr als sechs. Wenn man das jetzt überschlagen hat, waren das auf definitiv mehr als eine Mannschaft. Habt ihr dann gegeneinander gespielt? Habt ihr dann gegen andere Mannschaften gespielt? Wie lief das ab?
Wir haben damals gegen die Mannschaft vom Heribert Friedmann gespielt, der uns auch dorthin eingeladen hat und das war Neckarperle Ladenburg.
Und es ist nicht nur bei diesem einen Spiel geblieben, oder?
Genau, wir haben dann dadurch, dass da auch immer eine recht gute Verbindung bestand zu den talentfreien Keglern, die ja damals so, ich sag mal, der Vorreiter waren, was ein Forum betraf, als es noch kein WhatsApp gab oder auch noch gar kein Facebook, es war ja noch mal davor, da war auch immer irgendwie jemand mit dabei oder der Kontakt da und da haben wir als hier bei uns im Raum, da haben ja die Lorscher mit begonnen, Mitternachtsturniere zu veranstalten, haben die talentfreien Kegler, als sie damals wirklich auch eine eigene Mannschaft gegründet hatten, mit der sie im Spielbetrieb teilgenommen haben, bei Rot-Weiß Darmstadt mal ein Mitternachtsturnier veranstaltet, wo wir dann auch teilgenommen haben. War jetzt nicht, da hat ja dann jeder für sich selbst gekegelt, da waren wir dann aber trotzdem mit unseren Trikots, die wir dann auch recht schnell hatten. Und ansonsten gab es dann weitere Spiele noch in Bad Langensalza, wo der Stefan Körber herkommt, der uns dann dorthin eingeladen hat. Wir waren in Laufach und auch dann 2013 nochmal bei uns in Immerfelden. Und wir waren irgendwann nochmal in Ginnheim, da haben Pascal und ich aber nicht mehr die Jahreszahl rausgekriegt und da gibt's auch auf Facebook oder wo sonst irgendwie mal was geschrieben wurde, wir haben keinen Eintrag mehr gefunden, wann das war. Aber es waren halt immer Leute, die mit dabei waren, die dann gesagt haben, hey, kommt mal bei uns im Ort und gegen unsere Heimmannschaft. Ja, und dann durfte der Bundespasi eben eine Mannschaft aufstellen, mit der man dann dahin gefahren ist.
Darüber werden wir gleich weitersprechen, aber bleiben wir jetzt mal bei dem Bundespasi, der ja jeden, denke ich, ein Begriff sein dürfte, zahlreiche Stationen in den noch jungen Jahren, gerade erst das Kegeln angefangen. Beginnen wir mal mit der Schnellfragerunde. Bist du soweit bereit?
Ich jetzt ja.
Ja, der Bundespasi, was
kann ja, genau. Ich musste noch drüber nachdenken.
Ist okay. Du darfst auch gerne kurz bei den Antworten drüber nachdenken, aber gerne kurz und schnell antworten. Dein kompletter Name?
Pascal Jestedt.
Dein Spitzname?
Paco.
Dein Beruf?
Sachbearbeiter, kaufmännischer Angestellter.
Dein Geburtsdatum?
9.10.79.
Du kegelst seit?
Ich auf Beinen stehe.
Deine offizielle Bestleistung?
120, 686, 200.092.
Deine Hassbahn?
Waldorf.
Deine Lieblingsbahn?
Mefelden, Pirmasens.
Und deine größte Niederlage?
Ausgewechselt bei der WM 2003 und wir sind trotzdem noch Weltmeister geworden. Damals ist eingewechselt worden Michael Wehner.
Dankeschön. Bleiben wir gleich mal bei dem Thema. 2003, bin schlecht vorbereitet, das war wo?
Junioren-WM in Augsburg.
Augsburg, Heimspiel. Mhm. Warum musstest du damals ausgewechselt werden?
Weil ich schlecht war.
War Mannschaftswettbewerb, Junioren, also einmal 200 Wurf?
Tatsächlich war das die erste WM überhaupt, wo Deutschland 120 Wurf mitgespielt hat. Wir haben ein halbes Jahr vorher als erste Auswahl, damals noch mit Günter Dolleschel als Junioren-Nationaltrainer und Karl-Heinz Schmidt als Bundestrainer, ein Spiel irgendwo in Schwaben gegen Slowenien gehabt. Das war so ein Dreivierteljahr vorher. Und das war, glaube ich, das erste deutsche Länderspiel über 120 Wurf überhaupt. Und ich habe mir so viel vorgenommen, ich war gut in Form an der WM, vor der WM, wollte im Einzel auch vielleicht eine Medaille angreifen oder zumindest im Paarlauf. Und dann war ich 60 Wurf, ich weiß nicht, ins Abräumen, die erste Bahn einfach nervös, keine Ahnung, dann vor dem Publikum, Heimpublikum, ein bisschen zu viel vorgenommen. Und dann hatte er nach 60 Wurf ein Einsehen.
Dann dürftest du am Ende trotzdem die Goldmedaille um den Hals bekommen.
Ja.
Welche Erinnerungen hast du an deine internationalen Einsätze sonst? Also was ist da neben der größten Niederlage dein größter Erfolg oder dein persönliches Highlight gewesen?
Ah, das lässt sich immer schwer sagen. Ich bin ja 99 auch auf Weltmeisterschaft gewesen, sind auch Weltmeister geworden, damals noch mit Mannschaftskollegen wie Thorsten Reiser oder Jürgen Zeitler. Und da war ich schon stolz, da war ich der Jüngste im Kader mit Abstand. Dann habe ich eine wirklich sehr gute WM gespielt. Ich war dann auch Fünfter im Einzel, Sechster in der Kombi und habe noch Bronze im Paarlauf mit Andreas Dietz geholt, der jetzt in Losch spielt. Seitdem verbindet uns das natürlich auch ein bisschen. Gestern habe ich noch mit ihm drüber gesprochen, weil er in Pirmasens war. Und ich würde sagen, das Einzige, was noch getoppt werden kann, außer die WM an sich, ist der NBC-Pokal 2008 mit Mörfelden. Weil wir dort den Europapokal, also den NBC-Pokal gewonnen haben. Und wir hatten einfach so eine geile Woche. Wir haben eine super Truppe gehabt. Wir haben uns jeden Tag gut vorbereitet. Damals war Robert, Sven Vögel und so, die waren alle damals 18 Jahre ganz neu im Club. Wenn ich mich jetzt täusche, Robert, ne? Und diese Woche war ein Highlight. Und ich hatte eine Woche das Vergnügen mit Jürgen Fleischer im Zimmer, in dem ich seinen Podcast bis jetzt schon zweimal angehört habe. Und seitdem hast du zu Jürgen, wir verstehen schon immer gut, aber ist nochmal irgendwie was gewachsen dann damals auch. Ich meine, sonst wäre ich wahrscheinlich jetzt auch nicht nochmal zurück nach Mefelden gekommen.
Du hast es gesagt, zurück nach Mefelden gekommen, seit 2003, also das ist quasi die zweite Saison deiner Rückkehr, die du wieder bei Olympia spielst. Die Station vorher. Welche Stationen waren das? Kriegst du spontan alle zusammen?
Ja, ich habe beim TV Oberndorf offiziell angefangen. Da war ich so 8. Ich habe also mit 8 eine Ausnahmegenehmigung bekommen und dann Pass. Braucht immer noch ein ärztliches Gutachten und so weiter und so fort. Es ging ja eigentlich erst ab 10 früher. Dann bin ich irgendwann mit 15, 16 zur DJK Schweinfurt gewechselt. Da habe ich mich dann auch wirklich nochmal gut entwickelt. 99 habe ich dann das Angebot vom Knut bekommen. Gott hab ihn selig. Hat mich nach Bamberg geholt. War schon immer mein Traum, weil Harald Sitzmann auch dort gespielt hat. Ein großes Vorbild von mir. Da habe ich dann 2 Jahre gespielt. War halt noch ein junger Bursch, ein bisschen an der Lotrie und habe mich da auch nicht so wirklich wohlgefühlt. Das gebe ich auch zu. War einfach vielleicht auch noch nicht weit genug. Ne? Ich meine, du hast ja selber in Bamberg gespielt, du weißt das. Es ist nicht immer einfach gewesen. Früher war es noch härter. Dann wieder zurück nach Schweinfurt und dann habe ich das Angebot Erste Liga in Staffelstein bekommen, wo ich mich aber auch nie so wirklich wohlgefühlt habe. Trotz einer super Truppe, menschlich, also war toll. Mit Dieter Nielsen habe ich ja 3-mal in einem Club gespielt, damals in Staffelstein das erste Mal. Und dann bin ich nach Zeil 2 Jahre. Bis das, ich habe natürlich auch aus privaten Gründen damals noch gesagt, ich gehe jetzt nach Mürfelden. Jürgen wollte mich vorher schon mal haben und dann bin ich damals nach Mürfelden und bin heute noch sehr froh. Ich habe dann 10 Jahre dort gespielt und bin dann einfach auch, ich bin damals Papa geworden und wollte dann auch die Fahrerei nicht mehr auf mich nehmen. Bin dann nach Pirmasens gezogen, ein bisschen Eltern geworden und dann bin ich halt nach Pirmasens gegangen. Da war ich 7 Jahre und habe sehr viel Spaß gehabt. Die Herausforderung, erste Liga, hat mich jetzt halt einfach nochmal gereizt und auch mit Robert nochmal zusammenzuspielen, mit dem ich wirklich jetzt schon lang befreundet bin und mit Sven gut befreundet bin und auch Leute wie Holger Liebold oder Jürgen, die mir so ein bisschen schon manchmal gefehlt haben.
Wenn du das so erzählst und auch jetzt mit Blick auf Community, Bundesparsi, so dieses, ja, familiäre Freundschaften, man ist auch abseits der Kegelbahn zusammen. Das ist auch so ein bisschen gefühlt das, warum du auch kegelst, oder?
Ja, du hast ja deine sozialen Kontakte hauptsächlich über den Sport. Das merke ich auch hier in Pirmasens. Mit den Leuten, mit denen ich hier befreundet bin, sind alles Kegler. Ja, und du hast ja auch kaum Zeit, irgendwie anderweitig dann ja noch, sage ich mal, noch andere Freundschaften zu knüpfen. Vielleicht mal über die Arbeit jemanden. Aber so privat, ich gehe jetzt auch nicht irgendwie nochmal großartig raus mit 2 kleinen Kindern und bis auf Kegelbahn halt dann.
Eine Frage noch. Warum magst du die Bahn in Walldorf nicht?
Ich weiß nicht, das war schon immer so. Also ich habe die alte Bahn, die viel schwieriger war, viel lieber gehabt. Obwohl es ja wirklich dann am Ende hin nicht mehr schön war, dort zu kegeln, so von der ganzen Ausstattung des Raumes. Aber die Stimmung war dort phänomenal. Das war schon eine richtig schöne alte Kunststoffbahn da. Ich weiß nicht, hat mir halt Spaß gemacht im Vergleich zu dieser Plattenbahn, die in Walldorf mir einfach nie gelegen hat. Und dieser sterile Raum, ich bin damit widerwillen immer auf diese Bahn. Also, aber ich habe schon andere Angstbahnen gehabt, die ich bezwungen habe. Und irgendwann werde ich auch diese Bahn mal. Ich gewinne auch noch gegen diese Bahn.
Dann wünsche ich dir viel Erfolg dabei. Gehen wir mal zurück zum KMO und zu der Community, die ihr da aufgebaut habt. Habt ihr euch da in dem Zusammenhang auch über Taktiken, wie man den KMO am besten spielen kann, unterhalten, Robert?
Pascal und ich mit Sicherheit untereinander, aber ansonsten dadurch, dass man ja mit den Leuten auch in einer Liga war, wenn man da irgendwo einen taktischen Kniff irgendwo rausgefunden hat, mit dem man seine Mannschaft verbessern konnte, man wollte ja auch gewinnen. Man wollte ja da auch in die zweite Liga, in die erste Liga aufsteigen und vor anderen Leuten stehen. Und da hat man sich, glaube ich, schon eher zurückgehalten, um da nicht doch zu viel Preis zu geben, weil irgendwo wollte man ja sein eigenes Team ganz oben stehen sehen. Und mit Sicherheit, Sachen kamen da irgendwo raus, aber da wurde viel geschrieben, aber ich glaube, das allerletzte hat man einfach nicht preisgegeben.
Wie war das dann an den Spielen, die ihr quasi in Real Life offline gemacht habt? Habt ihr euch da auch, also ich könnte mir jetzt vorstellen, dass man natürlich versucht, zumindest was herauszufinden, oder drüber spricht, sag mal, lief ja ganz gut. Was hast du denn da gemacht? Oder habt ihr das totgeschwiegen?
Da wurde dann schon mit Sicherheit bei so persönlichen Treffen ein bisschen mehr drüber geredet, dadurch, dass natürlich auch der überfachliche Teil nach dem Spiel länger ausgefallen ist und da hat dann mit Sicherheit der ein oder andere sich auch mal verplappert. Geredet wird immer und genauso sind ja auch dann Fehler im Spiel rausgekommen. Weil doch dann irgendeiner damit geprahlt hat, wie er es geschafft hat, sein Team doch ein Ticken besser zu machen als andere.
Vom überfachlichen Teil habe ich auch gehört, dass der auch große Bedeutung hatte. Pascal, 2011 ist der KMO dann zu Ende gegangen, wurde nicht mehr weiterentwickelt. Genau, bin ich ehrlich, weiß ich es nicht. Welche Erinnerungen hast du noch ans Ende? Was war damals dann 2011 los?
Natürlich war der ein oder andere technische Fehler, der eine oder andere hat ein bisschen Unmut beigetragen zu der ganzen Sache, als es rauskam. Das kam ja noch raus, bevor es geendet hat. Aber der Hauptgrund war einfach, dass Jörg, also Spotti, zeitmäßig es nicht mehr geschafft hat. Er hat ja damals auch in der Branche, glaube ich, mit Software irgendwas gearbeitet. Bin mir jetzt aber auch nicht mehr hundertprozentig sicher. Und es war ihm dann auch einfach zu viel. Also, wir waren natürlich erst sehr traurig, haben ihn noch versucht zu überzeugen, aber es wäre auch ein finanzieller Aufwand irgendwann nötig gewesen. Es kam noch dazu, kann ich mich auch noch so ein bisschen dran erinnern, wo wir aber auch alle bereit waren, zu spenden. Also, da waren alle, also ich sage jetzt mal 80% von denen, die im Forum da mitgelesen haben, hätten auch was dazu gespendet, dass Jörg das weiter betreiben kann. Aber er hat es schweren Herzens leider aufhören müssen. Und trotzdem, muss ich sagen, haben wir ihm gedankt, weil er ja durch diese Sache dazu beigetragen hat, dass halt auch viel Freundschaften entstanden sind und mir auch irgendwo einfach Spaß hat.
Die Freundschaftsspiele des KMO-Teams, ich glaube, ihr hattet weiße Trikots, oder? Weiß.
Ja, weiß mit schwarzem Aufdruck.
Genau, mit schwarzem Aufdruck, also das weiße Ballett. Nein. Du hast deins noch. Passt du noch rein?
Ich sag mal, es ist nicht so groß geworden.
War ja dann irgendwann Schluss, habt ihr nochmal drüber nachgedacht, das wiederzubeleben?
An sich die Mannschaft glaube ich eher nicht. Ich habe jetzt auf Facebook natürlich auch so ein bisschen wegen dem Podcast nochmal geschaut gehabt. Da wurde schon recht lang in der Gruppe geschrieben und wurde dann auch immer nochmal Einladungen zu Turnieren, die dann auf den Bahnen stattgefunden haben. Da war zum Beispiel bei Neckarperle Ladenburg da in Mannheim. Die haben immer ein Paarkampfturnier ausgerichtet, wo dann gefragt wurde, ob jemand kommen möchte. Aber so eine richtige Reaktivierung von der kompletten Mannschaft, dass man irgendwo als Sechser-Mannschaft dann nochmal hinfährt, gab es glaube ich nicht.
Ich wollte dir jetzt nicht zu nahe treten mit dem Trikot, Pascal. das ist dir noch passt, gehe ich fest davon aus. Ja, aber irgendwie war das jetzt so, nein, das war jetzt nicht richtig. Also keine Wiederbelebung des Teams, aber zumindest eine Wiederbelebung des Managerspiels. Wir haben anfangs schon drüber gesprochen. Bei dem einen läuft es gut, bei dem anderen nicht so. Habt ihr da noch Kontakt innerhalb dieser Community von damals, wenn es jetzt auch um den neuen Kegelmanager geht?
Jetzt explizit darauf bezogen, mit den Leuten von damals auf den neuen Kegelmanager?
Genau.
Da würde ich jetzt sagen, nein. Also außer natürlich mit denen, wo man eh in der Mannschaft spielt, also jetzt Pascal und ich drüber reden oder Pascal mehr so fragt, wie es bei meinem Team läuft und ich besser nicht, wie es bei seinem läuft im Vergleich zu meinem. Da reden wir schon, aber mit den Jungs und Mädels von damals wüsste ich jetzt, bestimmt spielt jemand mit, aber ich weiß es nicht.
Du hast gerade einen guten Punkt gesagt. Mädels, es waren auch Frauen beteiligt bei euch damals.
Ja.
Ja, spannend. Spannend ist auch, um jetzt die Kurve nochmal zu Robert zu bekommen und deine aktuelle Karriere, ist auch das, was du gespielt hast letztes Jahr. War ein großes Ergebnis in Bamberg. Gehe davon aus, du wirst es gleich in der Schnellfragerunde nochmal sagen. Bist du soweit bereit?
Na klaro.
Dein kompletter Name?
Robert Nägel.
Dein Spitzname?
Pflücker.
Dein Beruf?
Im Arbeitsvertrag steht Transportmanager.
Dein Geburtsdatum?
2.9.90.
Du kegelst seit?
Ja, mit Pass wahrscheinlich seit 2000, aber ansonsten natürlich, wie es ist, seitdem man laufen kann und der Papa einen mitgenommen hat.
Deine offizielle Bestleistung?
716.
Deine Hassbahn?
Gibt's nicht wirklich eine, aber ich mag ungepflegte Bahnen nicht, wo man schon reinkommt und weiß, da kümmert sich keiner drum, die Kegel kommen irgendwie total versetzt, krumm und schöpp runter und fallen um und wo man gleich sieht, dass einfach nicht die Pflege reinsteckt, die eine Kegelbahn manchmal nötig hat. Da muss die gar nicht vielleicht schlecht fallen oder ich ein schlechtes Ergebnis spielen, aber dieser Wohlfühlfaktor, wenn der fehlt, dann mag ich die Bahn schon mal nicht mehr.
Deine Lieblingsbahn?
Ja, wahrscheinlich Bamberg wegen den 716 dort, aber am Ende ist es vielleicht irgendeine Mischung natürlich aus unseren Bahnen in Mörfelden, Zerbst, Bamberg und irgendwo eine Pauli-Bahn wahrscheinlich, weil das sind alles drei Stück. Da läuft es irgendwie am besten und da macht es am meisten Spaß.
Und deine größte Niederlage?
Ja, ich war ja nicht so auf Weltmeisterschaften unterwegs wie der Pascal oder andere Gäste, die davor da waren bei mir. Ich hab uns mal, oder beziehungsweise ich schreibe es mir auf die Fahne, unsere Teilnahme an der U18 Deutschen Meisterschaft versaut, weil ich am letzten Spieltag, der in Frankfurt-Ginnheim war, mein schlechtestes Ergebnis in der kompletten Runde gespielt habe und wir es dann nicht geschafft haben, uns als Zweitplatzierter hinterm KV Aschaffenburg, da die ja öfters mal Deutscher Meister geworden sind, hatten wir einen zweiten Platz in Hessen, uns da zu qualifizieren und das war unser großes Ziel, als ich damals in Kelsterbach gespielt habe und das haben wir halt auch dank einem schlechten Ergebnis von mir nicht erreicht.
Vielen Dank. Wer mehr über den KV Aschaffenburg erfahren möchte, kann die Episode mit dem VKC Eppelheim mit Robin Loy anhören. Der hat das mal kurz und knapp erklärt. Kann man mal reinhören. Dein Spitzname, Flipper.
Flücker.
Flipper.
Ja,
wäre
genau,
auch
da der Übeltäter lacht schon.
Ja, dann erklär mir das bitte mal oder uns. Hört ja niemand zu.
Ich bin ja nicht der Kleinste und deswegen kam dann irgendwann der Pascal auf die Idee, dass ich der Flücker bin, weil ich die Kirschen vom Baum pflücken kann und dafür nicht mal eine Leiter brauche.
Und du bist,
so blöd wie der Spruch war, so gut kam er auch an. 1,98 Meter bin ich groß.
Da müssten wir uns mal nebeneinander stellen. Wir wären fast gleich groß. Deine offizielle Bestleistung, ich habe es im Vorfeld schon erwähnt. Ich nehme an, dein Highlight aus dem Bundesliga-Jahr.
Das Persönliche, was meine Leistung angeht, mit Sicherheit definitiv das Ergebnis, wobei wir natürlich auch andere Spiele hatten. In dem Jahr, ich denke, Bojan Flakewski auf unseren Bahnen mit 758 ist der Wahnsinn gewesen. Jeder, der es im Livestream gesehen hat, das war schon der Tag, den man mal, also wo alles gepasst hat. Die Bahn bei uns zu dem Zeitpunkt sehr, sehr gut ging, aber auch nicht irgendwie utopisch, dass Kegel von hinten kommen oder irgendwo Kegel auslösen, irgendwas zieht, was total unrealistisch ist, sondern er hat einfach nur gut gekegelt, was wir, glaube ich, alle davor noch nie gesehen haben. Und dann ist natürlich immer irgendwie, man will in die erste Liga, man will mal gegen Zerbst spielen und dann fährt man am ersten Spieltag dahin, kriegt dann die Aufstellung in die Hand gedrückt, dass man erstmal ein Grinsen ins Gesicht bekommt, dass es jetzt wirklich soweit ist und man dort spielt und dann kriegt man direkt am ersten Spieltag der Saison 3 700er um die Ohren geknallt und Markus Gerdau, der auch mal in Mörfelden war, hat glaube ich 460 volle gespielt, was auch völlig utopisch, das war einfach Wahnsinn, einfach mal dort gespielt zu haben, auch wenn ich davor schon mal da war, aber dann wirklich in der ersten Liga da zu kegeln, ist glaube ich zuerst mal schon das Highlight. Abgesehen natürlich, wie dann eine Saison sportlich verlaufen kann. Also da hätte es Größeres geben können, gab es dann aber eben jetzt für uns als Mannschaft leider nicht. Aber das Zerbst-Ding ist, glaube ich, da träumt man von, das ist, warum man aufsteigen will, um mal da hinzufahren und gegen diese Mannschaft wirklich in einem Punktspiel auf höchstem Niveau zu spielen.
Deine Hassbahn, beziehungsweise die Bahnen, die du nicht magst. Ich glaube, Irgendwas klingelt ja bei mir. Es könnte sein, dass du es schon mal kommentiert hast. aber was bereitet dir da Probleme, wenn du auf solche Bahnen, die nicht so liebevoll behandelt wurden, mindestens kurz bevor du gekommen bist, was bereitet dir da Probleme?
Ja, einfach nur das Feeling. Ich mag's auch bei uns nicht, wenn die Bahn, wenn man sieht, dass den Tag davor gekegelt wurde und sich keiner irgendwie die Zeit nimmt und nur mal mit dem Mob die Bahn abzieht und wir haben, unser Teppich ist ja noch relativ neu und der fusselt noch viel. Und gerade auf unserer hellen Platte, wenn ich da sehe, dass da vom Teppich halt die Fusseln drauf sind, das, keine Ahnung, irgendwie, ich mag's nicht. Ich mag's, wenn eine Bahn eben einfach sauber gepflegt ist. Wie gesagt, es ist nicht mal der Kegelfall. Ich kann da auch auf den Bahnen gut spielen, aber irgendwo, wenn man sich nicht wohlfühlt, dann ist es eine Bahn, die ich nicht mag. Also ich kegel zum Beispiel immer schlecht in Wiesbaden auf der 12-Bahn-Anlage. Da habe ich noch nie ein Ergebnis, glaube ich, gespielt, wo ich glücklich von der Bahn bin. Aber da, das ist einfach eine schöne große Halle. Das Feeling ist toll, die Leute sind cool. Da haben wir auch schon viele schöne Stunden gehabt. Viele schöne Spiele, Einzelmeisterschaften, gerade wir aus Hessen sind ja dann nochmal öfters da gewesen. Zeitweise. Es liegt nicht am Ergebnis. Ich bin einfach, also jetzt gerade, wo wir im Pokal in Berlin waren, das ist eine Halle, wo glaube ich keiner von uns jemals mit warm werden würde. Wo sich der Asphalt aufstellt an der Seite, wo es einfach nicht, wo es dreckig ist, die Kegel sind total abgekratzt, was man von hinten schon sieht. Keine Ahnung, da fehlt dann die Lust aufs Kegeln. Also es muss nicht immer die neueste Plattenbahn sein wie auf der WM, aber auch eine schöne alte Bahn hat ihren Charme, wenn sie gepflegt ist. Und ja, wie gesagt, geht mehr ums Feeling als um das, was dann fällt oder was ich auf den Bahnen spiele.
In Wiesbaden durfte ich damals deutscher Mannschaftsmeister mit dem KV Bamberg werden, U18. Ja. Mich auch tatsächlich kürzlich gefragt, ob es die Halle noch gibt.
Ja.
Gibt's die noch, gibt, oder?
Die gibt's noch, aber leider halt auch dort mannschaftsmäßig von den Blau. Da gab's die Blau-Gelb Wiesbaden und Eintracht Wiesbaden, die spielen jetzt als VWSK auch zusammen. Gab noch viele Clubs vorher und das, ja, mittlerweile, ich glaube, sie haben noch 4 Mannschaften. Und das ist leider traurig und weiß nicht, ich bin jetzt nicht so drinne, wie lang's die Bahn noch geben wird, aber ich denke, da wird auch leider wahrscheinlich irgendwann mal der Cut kommen, aber so ist es halt leider.
So ist es leider und so war es leider in der Vergangenheit auch immer. Ich darf an der Stelle mal auf die Social Media Kanäle verweisen. Dort gibt es einen Post über Bahnen, die leider schon geschlossen waren. Auslöser war für mich die Klassik Arena in Eppelheim. Und Pascal, du hast da auch sehr viel damals kommentiert, als ich danach gefragt habe, welche Bahnen es denn nicht mehr gibt, die geschlossen werden mussten oder die einfach geschlossen werden sollten. Du hast jetzt ja schon ein paar Jahre im Kegelsport verbracht. Was würdest du sagen, was sich am meisten entwickelt hat in der Zeit, in der du auf der Kegelbahn stehst?
Meinst du jetzt die technischen Dinge und die Bahnen an sich?
Oder? Zum Beispiel, genau. Ja, was du sagen würdest, was sich am meisten entwickelt hat, sind es die Spieler, die Einstellung, das Drumherum oder eben die Bahnen? Ich vermute, was du sagst.
Ich habe ja in den 80ern quasi angefangen zu kegeln und es ist natürlich kein Vergleich, welche Bahnen du jetzt heutzutage hingestellt bekommst und mit dem Material und wie es Aufmachung ist und technische Mittel, die du jetzt auch hast, andere Möglichkeiten zu pflegen. Das ist schon toller geworden, aber natürlich haben auch die alten Bahnen, wenn sie gut gepflegt waren, so wie Robert das ja auch sagt, das ist der Wohlfühlfaktor, ihren Charme gehabt, aber trotzdem geht ja eigentlich der Kegelsport in die richtige Richtung, was das angeht. Die Spieler, also wenn ich überlege, dass in den 80ern, vor allem in der Hochzeit in den 90ern, haben wahrscheinlich dreimal so viele Mitglieder gehabt wie jetzt. Und trotzdem ist das Niveau in der Spitze viel besser noch, als es damals war. Ich glaube, da wird mir auch jetzt, wenn ich an Jürgen Fleischer denke, da auch recht geben, obwohl er auch absoluter Topspieler war. Liegt natürlich auch am technischen Voraussetzungen. Es wird anders gespielt und natürlich spielt ja auch die 120 Wurf eine große Rolle. Ich sehe es an mir. Ich bin jetzt mit Mitte 40 nochmal an einem Punkt angelangt, wo ich sage, ich spiele eigentlich richtig gut für mein Alter. Hat mir aber auch dann der Umschwung von den 200 auf 120 nochmal geholfen, weil ich einfach viel mehr konzentrierter spiele. Ich spiele eine ganz andere Körpersprache. Da kann, glaube ich, Robert das auch bestätigen, dass ich nochmal ganz anders spiele wie damals, wo ich auch gut war mal, ne? Aber ich denke, da sind wir schon in der richtigen Entwicklung. Nur wir müssen halt anfangen auch. Ich hab ein Telefonat mit einem guten Freund von mir kürzlich gehabt, der sich immer darüber aufregt, da den Kindern und den Eltern zu sagen, ja, wo kriegen wir ja? Im Gasthof zum Goldenen Baum oder wie war das, Robert? Ne? Irgendwie sowas. Und das ist natürlich dann halt auch immer so ein Ding, dass du wegkommst von diesem Kneipendingsbums. Aber es ist halt nun mal so, dass du die meisten Kegelbahnen immer noch da hattest, wo halt auch früher Gaststätten waren.
Ja.
Das ist halt einfach so. Da muss man irgendwo eine Mischung finden, die allen gerecht wird. Und ich habe das vor kurzem irgendwo mitbekommen, auch in Pirmasens sehe ich das. Es kommen wieder Jugendliche, es entwickelt sich wieder etwas in die richtige Richtung. Und ich glaube, da dürfen wir einfach nicht aufgeben und müssen da weitermachen.
Über 100 Neuanmeldungen im Jahr 2024 im Vergleich zum Jahr 2023 in der Jugend ist, denke ich, ein ordentliches Pfund in der Zeit, in der wir uns befinden, wo alles weniger wird. Von daher sind wir, denke ich, auf dem Weg in die richtige Richtung. Das stimmt. Pascal, also die Technik, denke ich, auch hat sich verändert. Die Bahnen haben sich verändert. Damals hat es angefangen mit dickem Kegel, da habt ihr ja in Mörfelden auch ein Video online gestellt, auf dem, glaube ich, Robert kegelt. Wie war so der Umstieg damals für dich? Du hast jetzt gerade von deinem Wechsel wieder von 200 auf 120 gesprochen, dass du anders spielst, aber so die Entwicklungen in den Bahnen, wie kamst du damit recht zurecht, dicker Kegel, dann auch Plattenbahnen und solche Geschichten?
Also, der dicke Kegel, kann ich ja noch kurz ausholen, wenn ich darf. 2003 bei der WM in Augsburg, da war auf Bahn 16 dieser dicke Kegel drin. Und wir haben dann im Rahmen der WM halt so ein paar, es wurde so halt vorgestellt, es gab schon den einen oder anderen Club in Deutschland, der hatte die schon drin. Aber es war für uns alle total fremd. Und als dieser Kegelfall war auf einmal komplett anders. Und du hast erst gedacht, du kegelst da auf Bowlingpins. Ne? Also es war wirklich sehr seltsam. Aber ich glaube, wie es halt mit allem ist, wenn du dich mal dran gewöhnt hast, kannst du es dir gar nicht mehr wegdenken irgendwann. Als wir endlich in Mörfelden diesen dicken Kegel rein haben, 2011, kann ich mich, wie gesagt, auch gut dran erinnern. Der Robert hat damals mir den Link für ein YouTube-Video, wo er da gemacht hat, also von den 19.000 Aufrufen, habe, glaube ich allein 16.000 Mal das Video angeschaut. Nee, Spaß beiseite. Aber ich habe es mir natürlich auch oft angeschaut und ich fand es schon faszinierend. Und ich habe dann, wir haben ein Vorbereitungsspiel gehabt gegen Wiesbaden, gegen Blau-Gelb. Da hat Dennis Krüger, ein wirklich sehr guter Kegler auch, gegen mich gespielt. Und ich habe immer nur gehört, dass der Sven der Vögel da 1060, 1070 auf einmal wirft. Ich so, das gibt's doch überhaupt nicht. Wir haben 79 vorher geworfen, was ja auch gut war auf die dünnen Kegel. Und dann gehe ich auf der Bahn 1 und ich habe die Bahn 1 immer schon mit dünnen Kegel ganz gut erwischt, so 250 war immer so normal. Und dann spiele ich wieder 250 und da habe ich mir gedacht, was soll denn der Quatsch? Das geht doch genauso wie vorher. Am Ende gehe ich mit 1100, wie viel habe ich gehabt, Robert? 1116 von der Bahn. Ja.
Ja, einer hatte 1113, ein anderer hatte
Ja, der Beck
1116. Wer
Stefan,
da wer war,
genau.
weiß ich
Beck
nicht
Stefan
mehr.
1113, genau. Ich spiele dann 300er Bahn, meine erste 300er Bahn. Weil natürlich auch einfach der Schlag besser da war. Ne? Und du hast die Bahn ja schon vorher gekonnt. Einigermaßen. Und dann, das war ja, das war brutal. Wir haben ja dann auch auf einmal statt 56 bis 5800, was ja auch so normal war, haben gegen Abstieg zeitweise ja noch gespielt, als ich nach Mörfelden gewechselt bin, haben wir auf einmal 6300 gespielt. Also das war schon Wahnsinn. Ich kann mich auch mal an irgendeinen Post von Florian Fritzmann damals erinnern, der damals noch nicht ganz so gut war wie jetzt. Der hat reingeschrieben, das ist ja Wahnsinn, Jungs, was ihr da spielt, das ist ja abnormal. Was sind denn das für Bahnen? Ne? Also das war schon. Und dann irgendwann was normal. Ich meine, wenn man jetzt mal die Zerbst-Ergebnisse hochrechnet, Robert hat von utopischen 6600 vorhin gesprochen beim Kegelmanager. Wenn man mal, jetzt, man spielt 660, man kann es natürlich nicht immer genau umrechnen, aber das ist natürlich schon ein ganz anderes Niveau. Also das ist, jetzt kommt dir ja schon eher mal 630 normal vor. Vor 15 Jahren hast du gedacht, das ist ja utopisch.
Ja, das wäre echt interessant, was die heutigen Spitzenspieler im alten System auf 200 Wurf spielen würden. Vereinzelt wird es ja im Training auch zelebriert. Ich erinnere mich jetzt, Florian Fritzmann hast du erwähnt, da war ich damals da, wo er dann seinen ersten 1100er im Training gespielt hat, weil er vorher einfach noch nicht das Niveau hatte, als er noch die 200 gespielt hat. Aber auch Manuel Weiß, Instagram-Post. Also vereinzelt wird es ja im Training noch gemacht. Aber das wäre echt mal spannend, ob denn wirklich die 6500 oder noch höher auch drin wären.
Mit einem Wilmos Zawako könnte das schon passieren, weil ich nimmt ja auch immer einmal im Sommer, wo er da 1204 hatte oder so und dann mit Thomas Kisch dazu, da geht schon was.
Da schlägt das Kegelherz höher. Ich glaube, das würde uns allen irgendwie gefallen. Er hat ja auch damals, das ist ja auch schon ein paar Jahre her, in Eppelheim auch sehr nah an die 1200 rangespielt, glaube ich.
In Sandhausen war das. Ja, in Sandhausen war er näher dran und in Eppelheim war er, glaube ich, schon ein bisschen platt nach Freitagsabend Sandhausen, samstags Ettlingen und dann sonntags auf den ja vermeintlich besten Bahnen eigentlich von dieser Dreierveranstaltung, ja, wobei da war
der Kunststoff, mit dem kam man jetzt so ganz.
Mal Kunststoff gesehen, ja.
Haben wir auch vermutet, ja.
Ja, ja. Jetzt hoffen wir, dass er demnächst auch mal wieder eingreifen kann. Ist ja gerade etwas abgetaucht. Wilmos Zawako. Jetzt war das damals ein Forum, das in der KMO, im KMO-Spiel dazu geführt hat, dass ihr euch getroffen habt, dass ihr euch, dass ihr zusammen gespielt habt. Ich fand damals persönlich Kegelmanager online. Ich habe immer Fußballmanager von EA Sports gespielt. Jetzt gibt es den wieder, ich glaube, ohne Forum. Es gibt auch wieder ein Kegelforum à la Kegler-Stammtisch, Bayern-Kegler-Stammtisch war das ja vorher. Pascal, jetzt hast du ja da schon viel miterlebt und auch, glaube ich, damals auch viel mitgelesen. Würdest du sagen, sowas braucht es? So Foren, wo man in der heutigen Zeit neben Social Media sich austauschen kann? Oder ist es schon etwas überholt, weil die Kultur, die Gesellschaft einfach nicht mehr dafür da ist?
Also ich muss sagen, das TFK-Forum, die talentfreien Kegler, betreiben seit August ja wieder dieses Forum. Es ist natürlich nicht ganz so so ausufernd wie früher, aber es ist schön. Das ist halt hauptsächlich Hessen, aber es kommen auch viele aus Rheinland-Pfalz dazu, aber wir haben auch schon aus anderen Bundesländern sind wieder welche angemeldet. Ich finde es schon gut, so ein Forum zu haben, weil du einfach dich auch ein bisschen austauschen kannst. Social Media hin oder her. Es ist halt einfach, auch wenn es mit Oldschool klingt für manche, ich finde es trotzdem ganz cool. Und sie haben das auch mit dem TFK-Forum jetzt wieder sehr gut hinbekommen. Es ist, ich schaue jeden Tag rein. Ich denke, Robert auch, also wenn man das so sieht. Und so rein so als Informationsaustausch, weil es halt einfach nur um unseren Sport geht, finde ich das schon gut. Ich kenne auch einige, die jetzt noch damals das alte TFK-Forum nicht miterlebt haben, jetzt so hier aus Pirmasens habe ich schon mit der einen oder anderen Person mal gesprochen. Echt, das muss ich mir mal lesen. Und die schauen dann jetzt auch mal rein. Und ich finde es gut, sowas.
Mein Eindruck ist auch, dass da ein gewisser Wandel stattgefunden hat. Jetzt habe ich auch im Podcast ja des Öfteren über das Thema DCU und Co. gesprochen. Mein Eindruck war, dass das damals die Themen waren, wo eben gestritten wurde, wo man sich uneinig waren. Mittlerweile gefühlt gehen alle in die Richtung und sagen, okay, wir müssen irgendwie das Positive rausziehen. Und es gibt nicht mehr so diese Streitthemen, die es damals gab. Selbst Aktivitäten in der zweiten Bundesliga, wo dann spekuliert wird, was ist da passiert. Ich meine, die Causa Sandhausen, auch sowas wird ja mittlerweile irgendwie nicht mehr so diskutiert, wenn man sich eher auf die Zukunft konzentriert und sagt, okay, wie bringen wir den Kegelsport voran?
Ja, ich denke, bei Themen oder Sachen, die passieren, wo Leute verschiedene Meinungen zu haben, die wird es immer geben, aber es ist, wenn es eine Diskussion bleibt, wo man sich jetzt nicht an Hals geht, dann ist es, denke ich, immer noch in einem gewissen Ausmaß total okay. Ja, na klar, wenn es das Forum jetzt von den Talentsfreien dann schon gegeben hätte zu den WLAN-Schaltern, das wäre noch mal ein bisschen interessanter gewesen. Also man merkt auch jetzt gerade so gerüchtemäßig wird da ja auch gerne mal was geschrieben. Da sind Sachen dabei, vielleicht mag was stimmen, da sind Sachen dabei, die sind komplett an den Haaren herbeigezogen, und ich finde aber davon lebt das Ganze. Also ich glaube, es wird viele WhatsApp-Gruppen geben, auch in anderen Vereinen, und da bleibt es halt intern, und in so einem Forum schreibt irgendeiner was rein und dann können viel, viel mehr drüber diskutieren. Und auch wenn diese Foren relativ altbacken sind, ist schon schön, dass es jetzt so ein bisschen wiederkommt und man da drüber reden kann. Ich meine, dass man nicht mehr über Themen streitet, dass sich ein Verband spaltet und die einen 200 Wurf spielen und die anderen Wurf 120 Wurf mit Punkte und wieso, weshalb, was ist besser und wie auch immer. Ich glaube, da ist schon ganz gut, dass wir da wieder zurück sind. Aber es wird immer Themen geben, und ich glaube auch jetzt nochmal zu den WLAN-Schaltern, es wird auch immer wieder irgendwen geben, der sich irgendwas ausdenkt, ob das positiv ist und einfach nur das Kegeln an sich voranbringt oder vielleicht die eigene Mannschaft begünstigt und andere so ein bisschen ausspielen soll. Das weiß ich nicht. Ja, ich hoffe nicht, dass sowas nochmal passiert. Aber ich finde es immer gut, wenn drüber geredet wird, und dann bleibt das Ganze auch, der ganze Sport auch im Gespräch. Also wenn wir jetzt auf der Kegelbahn, da sind die Themen halt Kegeln, wahrscheinlich dann auch so ein bisschen Fußball und so weiter. Und wenn wir uns da anschweigen würden, weil es nichts zu erzählen gibt, wenn man mal mit dem Privatkram durch ist oder sowas, dann wäre es auch langweilig. Also es ist immer schon schön, sich mit Leuten über so Sachen auszutauschen, was den eigenen Sport betrifft.
Natürlich. Und ich finde es auch gut, dass es rausgeht aus Social Media, weil es ist, finde ich, in vielen Stellen nicht die richtige Plattform für solche sachlichen Diskussionen. Deswegen großes Lob an die talentfreien Kegler, dass sie das wieder starten und vor allem auch das Thema Moderation und Technik und Co. da auch investieren. Es braucht einzelne Verrückte wie Spotty damals, die entsprechend da mal was starten und es dann mit Leben füllen. Zum Schluss, lasst uns noch mal kurz über euren Verein sprechen, Olympia Mehrfelden. Wir haben schon gesprochen letztes Jahr, wir wissen es alle, habt ihr ein bisschen Lehrgeld zahlen müssten in der ersten Liga, habt viel Erfahrungen gesammelt, habt ihr Abenteuer erlebt in Zerbst daheim gegen Hallberg-Moos, ein Riesenergebnis um die Ohren bekommen oder eben selber ein Riesenergebnis gespielt in Bamberg. Kann man sagen, aktuell läuft's gut. Die erste Hälfte 2024 habt ihr hervorragend abgeschlossen. Ihr seid Herbstmeister geworden und steht ganz oben. Läuft aktuell nach Plan oder wie sieht es bei euch aus? Was sind eure Ziele für 2025, Pascal?
Ja, wir wollen natürlich in der Rückrunde genauso auftreten wie in der Vorrunde. Wir haben jetzt in der Vorrunde auch wirklich das eine oder andere Mal ein bisschen Glück gehabt. Was heißt Glück? Ich würde es nicht mal als Glück betrachten. Wir haben auch das Pech gehabt, dass wir bisher immer irgendwie bei der Mannschaft gespielt haben, ob es jetzt Großbadorf zum Beispiel war oder auch in Framersbach, die ihre beste Saisonleistung zu Hause gegen uns gespielt haben, wo wir uns wirklich strecken mussten, was wir aber auch erwartet haben in dieser Liga. Und haben das einfach mit ein bisschen, ich glaube, ein bisschen Glück, ja, aber auch wirklich mit man kann das ja so arrogant sagen, auch mit Können irgendwie hinbekommen. Also jetzt gerade an das Framersbach-Spiel, wenn ich denke, wie brutal schwer das hinten war, wie ein Markus Rilder die 6,55 spielt.
54.
Ja, oder 6,54, genau. Und ich kann mich erinnern, ich war die erste Bahn richtig tot, aber nebendran spielt ein Stefan einfach wieder souverän, saugut. Und dann hab ich mir doch nochmal so, ja, ich habe zum Robert gesagt, ich habe mir den Arsch gepetzt, wenn ich das so sagen darf. Und dann kriegst du das alle auch hin, ne? Weil wir auch aus dem letzten Jahr ein bisschen gelernt haben. Das gilt für alle, die in dieser Saison letztes Jahr gespielt haben. Und wir das einfach auch ein bisschen mit mehr Ruhe und Souveränität hinkriegen teilweise. Wir haben zu Hause auch gegen Losch 70 Wurf vor Schluss, 85 Holzretour gelegen. Dann leben wir natürlich auch von einer Schwäche und von einem gegnerischen Spieler, der dann 10 Wurf völlig von der Rolle war. Und wir das merken und das Spiel innerhalb von 10 Wurf wieder so knapp machen, also da waren es auf einmal nur noch 30, 40 Holz, und da haben alle irgendwie geahnt oder gewusst, dass wir das Spiel jetzt noch drehen. Und ich glaube, das haben wir auch durch letztes Jahr gelernt und natürlich auch das Selbstvertrauen, wie die Vorrunde dann auch gelaufen ist. Wir haben eine sehr homogene Mannschaft, wir haben eine sehr, sehr gute Kameradschaft auch. Das hat man auch bei dem Auswärtsspiel in Berlin gemerkt, wo wir mit dem ICE zurückgefahren sind. Super Spaß, diese weite Reise, deswegen kann ich nur sagen, dass wir da auch ein bisschen weiter so machen müssen. Wir haben auch in der zweiten Mannschaft sehr gute Spieler, die immer wieder aushelfen können, wenn sie es dann auch mal hinkriegen, weil die haben alle Potenzial. Und ich denke, dass das Ziel sein muss, so wie wir jetzt auch dastehen nach der Vorrunde, dass wir wieder hochholen, ganz klar. Wir wissen, dass es schwer wird. Diese Liga ist auch gut. Das sieht man ja auch. Aber wir haben halt, das Gute ist, dass bei uns jeder, sagt man ja, bei uns die Wurz werden kann. Das macht es eigentlich aus, weil wenn jeder Spieler bei uns mal der Schlechteste sein kann, spricht es ja auch für die anderen, die da mitspielen.
Kann man sagen, dass ihr auf eurer neuen Heimat angekommen seid, Robert?
Einen Ticken mehr als im letzten Jahr definitiv. Also ich glaube, es gehört schon sehr, sehr viel dazu. Einmal selber, wie man mit der Bahn klarkommt, wie man drauf trainiert, dass man dann irgendwo, wann sich drauf wohlfühlt und weiß, wie die Bahnen laufen. Was bei uns irgendwie noch ein bisschen geblieben ist, der Kegelfall, dadurch, dass sich die Schlagwände nicht geändert haben, ist immer noch so ein bisschen charakteristisch, wie es davor war. Was aber nicht heißt, dass die Bahn an sich gleich läuft, weil die Platte ist natürlich gerade, wenn man davor gesagt hat, dass der Kunststoff ein bisschen seitlich abläuft oder so da. Aber das ist Kegeln, da wird viel geredet, da wird sich auch vielleicht ein bisschen viel dazu gedichtet oder sowas und da muss man aus manchen Köpfen noch solche Sachen rauskriegen. Und natürlich auch, was die Pflege betrifft, ist es was ganz anderes als davor der Kunststoff. Glaube, das war alles so ein bisschen drumherum mit dem Jahr dann auch in der ersten Liga, dass dann auch so Mannschaften kommen, da hat uns einfach komplett irgendwo die Zeit gefehlt und genau das machen wir halt jetzt besser. Genau das machen wir jetzt richtig und sind in einer brutal starken zweiten Liga, wo eigentlich jeder jeden schlagen kann. Frammersbach, die schon ein bisschen abgeschrieben wurden, sind jetzt aufgewacht. Und auch ansonsten der Tabellenstand, da sind Sachen dabei. Glaube nicht, dass da alle so mitgerechnet haben und dass es für uns ganz gut läuft. Ist halt einfach, ja, hart erarbeitet und gab knappe Spiele, aber irgendwann haben wir uns dann auch gefunden und haben auch dann teilweise uns jetzt in den Heimspielen erarbeitet, dass der Gegner nicht mehr aufstellt, um vielleicht aus Versehen zu gewinnen, weil der gute Spieler gegen einen schlechteren Spieler von uns einen Punkt macht, sondern die Gegner stellen mittlerweile gegen uns, ich sag mal, auf Attacke. Ja, dass unsere guten Spieler attackiert werden von gegnerischen guten Spielern und da machen wir es im Moment einfach den Ticken besser, was uns gefehlt hat im Jahr davor, wo wir oft mal dran waren in der ersten Liga. Wir hatten genug Spiele, wo wir mehr hätten machen können, ob das Mannschaftspunkte sind oder in einzelnen Duellen oder einfach auch als Mannschaft komplett mehr Kegel spielen. Wir machen es einfach jetzt besser und da haben wir draus gelernt und das müssen wir mitnehmen. Und wenn es dann wirklich wieder hochgehen sollte, auch wenn die Saison noch ganz lang ist und es noch ganz, ganz schwer werden wird, dann hoffen wir, dass wir es halt besser machen als davor. Aber erstmal müssen wir weiter kegeln und unsere Konzentration hochhalten bis zum letzten Spieltag und ja, was dann passiert, werden wir sehen.
Dabei wünsche ich euch auf jeden Fall schon mal viel Erfolg. Pascal, wie blickst du denn auf das letzte Jahr, auf die letzte Saison zurück? Erste Liga war ja jetzt für dich kein Neuland.
Ich glaube, das ist nicht vergleichbar gewesen mit den Zeiten, wo ich erste Liga gespielt habe. 2003, 2004 Staffelstein war halt nochmal, es war halt alles nochmal anders. Ja, klar, 200 Wurf. Andere Mannschaften, also damals war ja Viktoria Bamberg noch die Nummer 1 und Staffelstein. Damals ist Zerbst erst so langsam im Kommen gewesen, war in dem Jahr, wo ich in Staffelstein war, Vierter am Ende. Das hat sich ja jetzt ganz viel gewandelt, das ist ja, ja, deswegen kann ich das nicht vergleichen. Du kannst nicht, als ich da jetzt letztes Jahr nochmal dazugekommen bin, es war mir auch eine Ehre, da nochmal mitzuspielen. Ich hätte, also mein Karrierekegel oder Plan, oder wie man sagen will, war eigentlich vorbei. Ich habe in Pirmasens mich ja wohl gefühlt. Habe da ja auch, glaube ich, mit der Mannschaft ein bisschen was aufgebaut, wo man auch, wenn ich jetzt noch dort wäre, sie sind immer noch gut, sie spielen in der also in der ersten Rheinland-Pfalz-Liga. Ne, was ist das jetzt? Regionalliga Rheinland-Pfalz. Auch eine gute Rolle. Ich denke, mit mir wäre die Chance natürlich noch größer aufzusteigen. Aber es war mir auch keiner böse, als ich es nochmal gemacht habe, weil sie es irgendwo verstehen konnten und auch gesagt haben, das hast du dir irgendwo auch nochmal verdient nach den letzten Jahren. Spiele gegen Manu Weiß, Fabi Seitz, die ich ja auch schon recht lang kenne und ich sehr schätze, auch wenn sie jetzt 10 Jahre jünger sind, sind es auch Vorbilder geworden mittlerweile. Da lernst du einen Tim Brachtl kennen, den ich irgendwo auch super finde. Wenn ich den beim Kegeln zuschaue, da geht einem ja auch das Herz ein bisschen auf. Ne? Oder Lakewski 758, haben wir ja schon drüber gesprochen. Das macht ja schon Spaß. Ich habe letztes Jahr ein Spiel gehabt mit 46. Da spielt neben mir Lukas Funk, auch ein einfach geiler Kegler, und haut dir dann 678 oder was sowas um die Ohren. So schnell guckst du gar nicht. Weil ich habe eine Schwächephase gehabt, die hat er ausgenutzt. Und da waren die 20, 30 Holz weg, die ich nicht mehr geholt habe. Und daraus, obwohl er 20 Jahre jünger ist, lerne ich auch von solchen Spielern. Deswegen sehe ich finde, ich habe das für mein erstes Jahr in der ersten Liga ganz gut gemacht. Ich habe am Ende 630 Schnitt gehabt, dafür also habe ich gar nicht mir zugetraut auf Dauer. Ich bin zufrieden, ich war nur nicht zufrieden, weil du einfach aus manchen Spielen zu wenig rausgeholt hast und auch einfach nicht clever genug warst. Und das, was Robert auch gerade gesagt hat, dass wir da alle unsere Lehren ein bisschen draus gezogen haben, dass wir es besser hinkriegen. Und deswegen, ja, das kann man alles nicht vergleichen. Diese erste Liga ist ja auch Wahnsinn.
Dann habt ihr euch vermutlich nicht so ganz uneigennützig das Champions League Finale 2025 gesichert, dass ihr eben die großen Spieler, das ist jetzt von selbst einige genannt, die sind noch in der Verlosung dabei, gesagt, die dann zu euch kommen könnten und bei euch das Final vorspielen, oder?
Also es ist auf jeden Fall, denke ich mal, kein Casting für unsere Mannschaft in der Saison danach. Aber natürlich, ich glaube, auch wenn das mit dem Final Four schon feststand, kurz, es wurde entschieden während der Varaždin-WM, also bevor die Erstligasaison dann angefangen hat. Aber ich glaube, die Lust darauf ist jetzt auch gerade durch die Erstligasaison nochmal ein Ticken mehr da, dass so Spiele kommen. Ja, ein Wilmoš Cvarko wird leider nicht dabei sein. Ich glaube, das ist der Traum von jedem Verein, der sowas hat oder generell, dass so ein Spieler mal auf der eigenen Bahn kegelt. Aber es sind mit Sabrisic, mit Zerbst, vielleicht mit Rheindorf, Ort, mit Matthias Šaćković und Lukas Themistoglu, auch Martin Rathmeier. Da sind ganz, ganz viele noch irgendwo in der Verlosung, die man unbedingt mal bei sich auf der Bahn stehen sehen will. Bei den Frauen natürlich auch. Ja, auch da gibt's große Namen, die alles schon gewonnen haben, die auch alle ein Ergebnis spielen können. Und da hoffe ich halt einfach, dass wir auf den Bahnen, ich will jetzt nicht sagen, holztechnisch beste Champions League Finale haben, aber ich glaube, gerade bei den Männern, da kann man bei allen vier Mannschaften, wenn es denn passt, ein Ergebnis über 4000 erwarten. Nicht erwarten vielleicht, aber die können daran spielen und ich glaube, das werden sehr, sehr schöne, hochklassige Spiele. Ja, und einfach wirklich mal so eine Veranstaltung zu haben mit den besten Keglern der Welt bei sich, ist schon Wahnsinn.
Die deutschen Fans interessieren sich mit Sicherheit dafür, wann es Karten gibt. Könnt ihr da zum aktuellen Zeitpunkt Januar 25 schon was sagen?
es. Es liegt ein Büchelchen in der Schublade, wo schon diverse Anfragen drauf notiert sind. Aber ansonsten werden wir natürlich auch zu gegebenen Zeitpunkt dazu nochmal auf Social Media etwas posten.
Dann sind wir gespannt. Wer dann, ich glaube, Ende März ist es.
Letzte
Genau.
Märzwochenende, ja.
Ich glaube, 29. 30.
Wer Ende
Genau.
März sich bewirbt für die Krone im Kegelsport, wer Champions League-Sieger werden wird auf euren Heimbahnen. Ich bedanke mich recht herzlich für die kleine Zeitreise in das Jahr 2009, 10, 11. Vielen Dank für die Geschichten, die ihr erzählt habt, dass ihr auch euch die Zeit genommen habt, dass wir zu lange sprechen konnten. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Erfolg für den zweiten Teil der Saison, für die Vorbereitungen rund um das Champions League Finale, damit das auch das Event wird, das ihr euch vorstellt. Und wünsche euch noch einen schönen Abend.
Danke und dir natürlich
Danke,
auch
dass wir
alles
dabei
Gute.
sein durften. Ja.
Ja, vielen lieben Dank.
Neuner in Serie. Der erste Kegel-Podcast mit Sebastian Ruska.